Ja, nicht so sehr über Liebe ist Trumpf. In diese Reihe passt es auf alle Fälle hinein, aber von einem ganz anderen Gedanken, von einer ganz anderen Richtung her. Denn eigentlich möchte ich Fortsetzung machen vom letzten Sonntag an Pfingsten, ein Text aus dem Johannesevangelium, die Abschiedsreden Jesu haben wir miteinander gehört, wahrgenommen, was Jesus wichtig war, was sein Herzensanliegen im Blick auf seine Jünger war. Die Verheißung, dass er sie nicht als Waisen zurücklassen wird, sondern dass er durch den Geist der Wahrheit, durch den Parakleten, durch den Anwalt, den Beistand, den Fürsprecher zu ihnen kommen wird. Und dass das nicht ein weniger ist, sondern ein mehr. Und diese Worte an seine Jünger münden dann hinein in Johannes Kapitel 17, in das Gebet Jesu, dass er zum Vater im Himmel spricht. Und da thematisiert er auch seine tiefsten Herzensanliegen. Und Johannes Kapitel 17 ist ein langes Kapitel, ein langes Gebet, viele Verse. Ich werde es nicht ganz lesen können, sondern ich habe Auszüge daraus zusammengestellt und habe auch nicht dazu geschrieben, welche Verse, aber es sind wirklich alle aus dem Kapitel Johannes 17. Und da wollen wir einen Abschnitt aufhören, miteinander wahrnehmen, aber eigentlich geht es mir dann am Ende zuspitzend nur um einen kleinen Halbsatz, einen kleinen Gedanken und vielleicht ist es ein ganz großer Gedanke, ein ganz großes Wort, was Jesus hier ausspricht. Aber zunächst zum Text, Johannes Kapitel 17. Vater, betet Jesus, die Stunde ist da. Die Stunde meint eben das, wo er am Kreuz sterben wird, aber noch viel mehr, wo all das, was sein Weg, sein Auftrag ist in dieser Welt, wo das zur Vollendung kommt. Das ist das Sterben, das ist Ostern, das ist die Verherrlichung, die Auferstehung. Alles in einem fasst Johannes mit diesem Wort der Stunde zusammen, das, was sich da ereignen wird. Vater, diese Stunde ist nun da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und ich bitte für sie, denn sie sind dein und ich bin in ihnen verherrlicht. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn weiterhin kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und das ist dann am Ende tatsächlich der Hauptgedanke, um den es mir geht, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das Gebet Jesu, wirklich nur in Auszügen, der erste Vers, aber dann auch der letzte Vers, dazwischen drin steht so viel. Man kann diesem Gebet und sollte auch diesem Gebet nachspüren und wir dürfen das auch tun. Es ist ja eigentlich ein Gebet, eine Zwiesprache, die Jesus mit seinem Vater im Himmel hält. Eine Zwiesprache von besonderer Intensität und auch von besonderer Intimität, was da zum Ausdruck kommt, was das Herz Jesu im Blick auf seinen Vater ausmacht, mit dem er spricht. Und trotzdem und gerade auch wenn es ein Gebet ist, wir dürfen und sollen da zuhören, lauschen, hineinhören. Und das, was Jesus betet, diese Worte, das ist nicht nur sein persönliches Gebet zum Vater, sondern auch etwas, was uns mitbetreffen darf, wo wir einfach lauschen dürfen und hineingenommen werden. Wenn Johannes 17 und überhaupt Johannes Evangelium aufleuchtet, dann erinnere ich mich immer ganz besonders an meinen Opa. Der ist inzwischen schon längst gestorben. durfte ihn 1999 sogar beerdigen als ältester Enkel. Von vielen Enkel, aber ich bin der Älteste und Opa ist schon deutlich über 90 Jahre alt geworden. Er war lange Jahre Gemeindeleiter in Elmendingen und er ist jemand, es ist ja manchmal so, dass der Opa gefühlt stärker prägt als der eigene Vater, obwohl der auch geprägt hat und die eigene Mutter. Aber der Opa hat fasziniert, weil er war jemand, dem natürlich der ganze Glaube, die ganze Bibel wichtig war, aber er war so ein bisschen besonders auch von Johannes, vom Johannesevangelium, von den Briefen, von dem Spirit und Geist, der in diesen Briefen drin liegt, auch besonders geprägt. Das hat ihn ausgemacht. Darin lebte er in besonderer Weise. Nicht, dass Paulus und alles andere ihm unwichtig gewesen wäre, aber Johannes, das war etwas, was ihn zutiefst auch geprägt hat, seine Art zu denken, zu glauben, zu leben, auch ausgemacht hat. Er war jemand, der besonders zugehört hat, gerade auch in diesen Texten der Abschiedsreden und vielleicht auch in diesem Gebet, Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, das ihm sehr, sehr wichtig war. Lauschen, zuhören. Lauschen ist ja interessant, also Losmol, sagt man. Lauschen kommt von losen, was auch hören heißt im Südalemannischen oder auch im Schweizerischen, sagt man Losmol und meint hör mal. Also lauschen kommt von hören und normalerweise denkt man ja, bei lauschen hat man eher so ein negatives Gefühl, weil da lauscht jemand, da belauscht jemand, da hört jemand aus dem Verborgenen heraus und hört Dinge, die er eigentlich nicht hören soll. Und klar, das steckt auch in Lauschen drin, aber es gibt ja auch dieses Wort lauschig, da ändert sich schon ein bisschen, obwohl das lauschige Plätzchen auch das Plätzchen ist, wo man aus dem Verborgenen heraus zuhört. Aber gleichzeitig ändert sich da ein bisschen auch das Gefühl, wendet sich zum Positiven hin, dass es auch ein trauliches, zurückgezogenes, schattiges, lauschiges Plätzchen gibt, wo man lauschen kann, wo man zuhört auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich meine jetzt nicht so sehr, jetzt sperrt mal die Lauscher auf, das auch, das ist auch etwas, was man sagt, sondern eher so das Bild, wenn man zum Beispiel Kinder oder Enkel, wenn man mit ihnen ein Bilderbuch liest und es sich so eine Situation ergibt, also wo das Kind ganz intensiv dabei ist mit dem, was hier passiert. Das habe ich vor einem halben Jahr mal wieder beobachtet beim Enkel meiner Frau. Es war ein schönes, ein spannendes Bilderbuch, was ihm gefallen hat, dem vierjährigen Eli. Und dann schmiegt er sich an die Oma ran. Dann entsteht da eine Situation, wo etwas vorgelesen wird, wo das Kind hineinkommt in einerseits das, was vorgelesen wird, gleichzeitig auch spürt die Nähe der Oma oder der Eltern oder wie auch immer. Und den Ton, das Reden, das alles gibt ein Erleben, ein Lauschen, ein Hineinhören, ein ganzheitliches Erleben von dem, was jetzt da passiert. Und es ist dann richtig interessant auch zu beobachten, wie das Kind sich in dieser Situation auch selber vergisst. Es ist einerseits ganz präsent, es ist wirklich in der Situation da, es lebt und hört und nimmt alles auf. Nicht nur das Bilderbuch, sondern auch die Person, die Atmosphäre und gleichzeitig ist das Selbstvergessen ganz weit weg. Also wenn man da irgendwo, man mag da nicht stören. Es ist wirklich eine lauschige Situation, wo in der Tiefe etwas passiert. Das sind intime Momente, auch wichtige Momente. Ich denke, wer das als Kind erlebt hat, wenn einem vorgelesen wurde, wunderbar. Wer es als Eltern, als Oma, Großeltern weitergeben darf oder auch als Verwandter, Freund irgendwie, das ist auch eine schöne Situation. Wichtige Momente, dass man so intensiv etwas wahrnimmt, einen Moment wahrnimmt. Das biblische Bild dafür wäre der Jünger Jesu, der an der Brust Jesu liegt. Von dem hören wir auch im Johannesevangelium. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Was macht man an der Brust Jesu? Klar, es sind für uns jetzt eigenartige Bilder, was uns da vor Augen gestellt wird, aber das ist das Lauschen. Da ist der Jünger, der lauscht, der zuhört, der sich mit hineinnehmen lässt in das, was Jesus wichtig ist, der das erlebt, der das wahrnimmt, der das ganz tief aufnimmt. Lauschen ist eine Einladung, die Jesus ausspricht und die Jesus gibt, nicht nur damals, sondern auch, ich denke, auch für uns heute Morgen. Lauschen ist auch eine Einladung im Gottesdienst. Nicht nur natürlich, Lauschen ist auch auf Jesus, ist auch an anderer Stelle möglich, aber es wäre schön, wenn das auch im Gottesdienst passiert, dass wir uns so hineinfinden lassen, dass wir Jesus hören, lauschen, wahrnehmen, das aufnehmen, was er gerade mir, gerade uns jetzt sagen will. Ich denke, wir können uns dafür, das kann man nicht produzieren, aber wir können uns einfach dafür öffnen, disponieren und sagen, ja, ich stelle mich bereit, ich möchte lauschen. Wie auch immer wir heute Morgen hierher gekommen sind, was uns beschäftigt, was uns mitbringt, das wäre auch schön, wenn wir sagen, Herr, ich möchte auf dich lauschen, ich möchte das mitbekommen, was dir für mir wichtig ist. Lauschen, zuhören, in einem zeitlosen Gebet, das Jesus spricht. Denn das Gebet, das er damals gesprochen hat, war ja nicht nur ein Gebet, das er einmal spricht und dann ist es vorbei. Das hat mir mein Lehrer in der Ausbildung, theologischen Ausbildung, der Professor gesagt. Diese Situation dort, das ist Jesus, wie er betet, und zwar schon bereits als der, der im Übergang ist zu der Welt der Herrlichkeit Gottes, der praktisch schon als der Paraklet, der Beistand, als der Verherrlichte betet. Und zwar nicht nur für die Situation damals, sondern auch für alle späteren Situationen. Es ist ein zeitloses Gebet. Es ist das Gebet Jesu, das er für uns alle spricht, für uns als Einzelne auch heute und für die Gemeinde heute. Es ist das Gebet, dem wir zuhören können, eine Einladung besonderweise zu hören. Und der Grundton dieses Gebetes, da geht es um die Herrlichkeit Gottes, um das, wie Gott in sich selber war und ist und die Jesus auch erlebt hat und von der er sich hat senden lassen in diese Welt, um diese Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen und wo er sich wünscht, dass diese Herrlichkeit Gottes auch etwas ist, was bleibt in seinen Jüngern, was weiterhin da ist, was dann durch sie auch weiterhin sichtbar wird, auch nach seiner Rückkehr zum Vater, dass die Sendung, die er hatte, dass die weitergeht. Dass das, was Gottes Wesen, was ihn ausmacht, was zutiefst in Gott da ist, dass das weitergeht in dieser Welt, diese Bewegung weitergeht. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt, sagt er auch in diesem Gebet, er spricht dies aus. Deshalb lauschen und zuhören. Dann werden wir einerseits auch wahrnehmen, dass Jesus für seine Jünger und für uns betet, dass er eine Art Fürsprecher ist. Fürsprecher, das ist das auch das Wort für den Parakleten. Jesus ist hier auch wie der Beistand, wie der Fürsprecher, der hier für seine Jünger betet und eine Fürsprache vor dem Vater bei ihnen einlegt. Bei diesem Gedanken möchte ich als nächstes ein wenig stehen bleiben mit uns. Fürsprache. Wenn man irgendwo hinkommt, vielleicht in eine neue Situation und jemand sagt, ich habe schon einiges über dich gehört, dann sagt man hoffentlich Gutes. Ich habe schon viel über dich gehört. Und es ist dann wirklich auch ein gutes Gefühl, wenn das, was über einen gesagt wurde an anderer Stelle, wenn das positiv war. Wenn man dann mitbekommt, da hat jemand gut über mich gesprochen. Da hat jemand vielleicht auch ein gutes Wort eingelegt. Es gibt ja auch die Situation, wo man hinkommt und Situationen vorbereitet sind für bestimmte Aufgaben oder für einen bestimmten Weg. Und jemand hat diesen Weg gebahnt, weil er Fürsprache eingelegt hat. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, zu wissen, es gibt jemanden, der für mich spricht, der Fürsprache für mich einlegt, der für mich betet, bittet, für mich Weg bereitet, der einfach ja, positiv, gut über mich redet. Das Gegenteil wäre eben Anklage, Verunglimpfen, Gerüchte oder was weiß ich, schlecht machen, das ist nicht schön. Fürsprache, einen Fürsprecher. Jesus erweist sich hier, zeigt sich hier in diesem Gebet als der Fürsprecher für seine Jünger, der Fürsprache einlegt. Es wird im Johannesbrief später noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass diese Fürsprache sogar dort gilt, wo Versagen, wo Schuld, wo Fehler da sind, dass da in ganz besonderer Weise sich Jesus als Fürsprecher erweist. Im 1. Johannesbrief Kapitel 2 heißt es in Vers 1, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Parakletos steht da im Griechischen. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das ist Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, der gerecht ist, Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich möchte uns kurz noch eine Geschichte erzählen, die ein katholischer Erzbischof von Manila, Kardinal Sin, einmal weiter erzählt hat und selber erlebt hat. Und vielleicht ist sie für den einen oder anderen von uns auch wichtig. Eine Geschichte von einer Frau, die regelmäßig zu ihm in die Sprechstunde kam, um ihm zu sagen, dass sie eine Botschaft von Gott hat. Und er hat sie mehrmals abgewimmelt, aber sie kam immer wieder. Jede Woche kam sie zurück in die Sprechstunde. Und irgendwann sagte er, wir haben hier bei uns eine Regel, was Botschaften von Gott betrifft. Das heißt, wir müssen das vorher prüfen. Und er hat ihr aufgetragen, gesagt, gehen Sie bitte wieder nach Hause und fragen Sie Gott, was für eine Sünde ich ihm kürzlich in meiner privaten Beichte bekannt habe. Und wenn er Ihnen sagt, das sagt, dann werde ich wissen, dass Ihre Botschaft von ihm ist. Das ist natürlich eine heikle Geschichte, weil die Frau kam tatsächlich nach einer Woche wieder und er fragte sie etwas nervös. Nun haben Sie Gott wegen meiner privaten Beichte und meiner Sünde gefragt? Ja, sagt die Frau. Und hat er Ihnen geantwortet? Ja. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er sich nicht mehr erinnern kann. Ich mag diese Geschichte. Da könnte man lang drüber nachdenken, ob Gott sich tatsächlich nicht mehr erinnern kann. Aber es heißt ja auch, was er vergeben hat, was versöhnt ist, was ist in den Tiefen des Meeres, ist Vergangenheit, keine Erinnerung mehr da. Gott hat vergeben. Jesus ist der Fürsprecher, auch für alle Schuld, für alles Versagen, für alles, was daneben geht. Und er spricht so sehr für uns, dass tatsächlich wir glauben und uns fest darauf verlassen dürfen, dass alle Schuld, alles, was nicht gut war, wenn wir es vor Gott bekannt haben, zu ihm gebracht haben, dass es vergeben und vergessen ist, dass es keine Rolle mehr spielen muss, auch wenn wir die Wirkungen, also auch wenn oftmals Auswirkungen noch da sind, aber dass es bei Gott vergessen ist und dass er vergeben hat. Und genauso auch umgekehrt, dass er auch anderen Menschen wirklich vergibt und dass es dann auch gut ist, wenn wir selber loslassen können und auch vergeben können. Fürsprache Jesu trotz Versagen, Fürsprache aber auch hier in diesem Gebet für seine Jünger. Und lass uns noch mal in den Blick nehmen, wie er seine Jünger hier bezeichnet. Sie sind ein kleiner Haufen von 11 Jüngern, Judas Iskariot, schon mal mit ausgerechnet, ein kleiner Haufen von 11 Jüngern. Und er sagt über sie, die er da vorfindet, ich bin in ihnen verherrlicht. Gott hat einen besonderen Schatz in seinem Universum, in dieser schönen Welt, die wir schon besungen haben, auch mit den Liedern am Anfang, diesem ganzen Kosmos. Gott hat einen besonderen Schatz und das sind die Menschen. Die Menschen sind Gott wichtig, sie sind sein Eigentum. Und Jesus sagt, sie waren dein und du hast sie mir gegeben, hier in besonderer Weise die 11, die da sitzen. Und Jesus ehrt die Menschen, die der Vater ihm anvertraut hat, und sagt, ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus hat diese 11 im Blick, kümmert sich um sie, er betet und bittet für sie. Seine Fürsprache gilt ihnen, die ihm so wichtig sind. Können wir uns vorstellen, dass Jesus auch in gleicher Weise heute Morgen betet, dieses Gebet, diese Bitte spricht, diese Worte spricht und sagt, die Menschen hier, Gottesdienst der CGW heute Morgen am 12. Juni 2022, ich bin in ihnen verherrlicht. Dass er das über uns, über dich, über mich sagt, ich bin in dir, in uns, miteinander verherrlicht. Ich glaube, dass Jesus ganz viel anders über uns denkt, über uns persönlich, aber auch über unser Miteinander, als wir selbst oft über uns denken und uns selber wahrnehmen. Er sieht uns aus einer anderen Perspektive heraus. Er sieht uns aus dem heraus, was er schon, das Leben, das er in uns schon lebt und das er in uns auch entwickelt und vorantreibt und die Verherrlichung, die im Gange ist. Ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus möchte, dass wir teilhaben an seinem Leben und teilhaben an der Liebe, die in Gott ist, an der Liebe, die zwischen ihm und dem Vater im Himmel ist. Und das ist ein dritter und letzter Gedanke, den ich herausgreifen will aus diesem Gebet. Das ist eigentlich die Zielbitte, das Zielanliegen, das Jesus am Ende hat. Vielleicht mag man denken, das ist doch, dass sie alle eins seien. Normalerweise, wenn man Johannes 17 hört und schon die unterwegs ist im Glauben, die Bibeltexte gelesen hat, dann verbindet man mit Johannes Kapitel 17 den Wunsch Jesu, auf dass sie alle eins seien. Und Einheit ist natürlich ein wichtiges Thema. Einheit ist ein ganz großes Anliegen, auch in diesen Worten, in diesem Gebet Jesu. Aber Einheit nicht, dass wir sie schaffen sollen, sondern dass sie der Ausdruck ist von dem, dass Gott selber in sich eins ist, dass Gott selber eine Liebe lebt zwischen Vater und Sohn, in die er uns auch hineinziehen will und wir Teilhaber dieser Liebe werden sollen. Was meint eins sein? Man könnte ja menschlich sagen, gut, das schafft man durch Gleichmachen, durch Uniformität, indem man alle gemeinsam ausrichtet auf ein Ziel hin, indem man sie gleich denken lehrt, gleich reden, gleich handeln, dass sie sich gleich verhalten. Und dann kann man das schaffen. Man kann auf diese Weise Einheit schaffen. Man kann auch über Druck auf diese Weise Einheit schaffen und die Menschen wirklich in eine Richtung ausrichten. Aber das meint dieses Einssein, diese Einheit nicht. Es meint auch noch nicht diese Einheit, dass man seine Kräfte bündelt für ein gemeinsames Projekt und Aufgabe und sagt, wir sind verschieden, wir sind sehr unterschiedlich, aber es gibt ein Projekt, es gibt eine Aufgabe, es gibt eine Mission und da bündeln wir unsere Kräfte und da hinein schaffen wir eine Einheit, indem wir unsere Kräfte bündeln. Das ist schon auch ein wichtiger Gedanke, aber das ist noch nicht das Einssein, um das es Jesus hier geht, um das er bittet. Sondern das hat etwas zu tun mit einem ganz tiefen Erkennen. Und die Bibel hat ja diesen Horizont auch im Einssein, das Erkennen, wenn sie davon spricht, wenn sich Mann und Frau erkennen, Adam erkannte Eva, Abraham erkannte Sarah, dann steckt ja da mehr drin, dann steckt ja eine Einheit, eine ganzheitliche Liebe und Verbindung in diesem Einssein drin. Und dieses biblische Erkennen, diese Erkenntnis, die tiefer geht, die ganzheitlich ist, das ist das, worum Jesus hier bittet. Und er sagt, er wünscht sich vom Vater im Himmel, er bittet darum, dass die Liebe, die zwischen ihm und dem Vater ist, dass die Jünger und die durch ihn sie zum Glauben kommen und dass die Gemeinde aller Zeiten, dass die auch diese Liebe erkennt. Und zwar, jetzt gebe ich dir recht, Janina, nicht nur im Kopf, nicht nur in den Worten, sondern in einem ganzheitlichen Erleben, das wirklich wieder tief geht, dass das Herz berührt und das Herz erfüllt und verändert und verwandelt. Dass sie hineingezogen werden in die Liebe, die in Gott selber da ist. Wir feiern heute, oder Sonntag heißt Trinitatis, erinnert uns, dass Gott eins ist, aber eins in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus spricht hier in diesem Gebet von der Liebe, die zwischen ihm und dem Vater ist. Ja, wie sollen wir die füllen? Ich glaube, wir können sie nicht füllen. Wir lauschen da wahrscheinlich wie einem Kind, wie ein Kind dem Bilderbuch oder Gedanken lauscht, die es vielleicht noch nicht ganz versteht. Aber Jesus sagt hier, es gibt eine Liebe zwischen mir und dem Vater. Und das ist eigentlich der tiefste Herzschlag des Universums. Graham Tomlin, er ist der theologische Kopf hinter dem Alpha-Kurs im Team von Nicky Gamble. Er sagt, das Zentrum und der Herzschlag des Universums ist die Liebe Gottes, die Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn ist. Und der Geist ist darauf aus, dass er uns hineinzieht in diese Liebe, die in Gott selber ist. Uns selber persönlich, aber auch diese ganze Welt und diese ganze Schöpfung, dass wir wieder teilhaben an dem, was Gottes Wesen ausmacht, an seiner Herrlichkeit. Jesus betet, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Was ist das innerste Wesen Gottes? Ja, wir sagen, Gott ist Liebe. Und wir erfahren sie natürlich in dem, was er an uns tut und für uns tut. Aber lasst uns noch mal bei dem stehen bleiben. Glauben wir an diese große Wirklichkeit, die da ist, Gott? Gott als die Liebe in Person? Dass wirklich der Herzschlag des Universums Liebe ist? Und dass wir eingeladen sind, Teilhaber an dieser Liebe, an diesem Leben, an Gott selber zu werden, an seinem Sein? Teilhaber ist eine große Einladung. Angenommen, es bietet uns jemand an, der eine große Firma hat, ein großes Geschäft, ein großes Unternehmen und sagt, mein lieber Martin, du kannst Teilhaber werden. DAX-Unternehmen, Millionen, Milliarden schwer. Du darfst Teilhaber werden. Oh, dann sieht man, welcher Reichtum da auf einen warten könnte. Und jetzt sagt hier Jesus, dass wir Teilhaber sein dürfen am größten Unternehmen des Universums. Teilhaber sein dürfen an einem Reichtum, an Liebe, an Leben, an Lebendigkeit, wie wir es uns gar nicht vorstellen dürfen. Und das Gott selber, dass der Geist selber darauf aus ist, uns hier hineinzuziehen, damit wir etwas davon erfahren, erleben und in unserem Alltag umsetzen können. Das ist das Herzensanliegen Jesu, wenn er hier für seine Jünger betet, wenn er für uns betet. Dass es sagt, im Grunde, der erste Blick ist weg von uns und unseren Möglichkeiten, ist weg von uns und unseren Begrenzungen. Ist weg von uns und dem, was wir schaffen können. Wir können viel schaffen, auch durch unsere Anstrengungen und durch unsere Liebe. Aber die erste Adresse ist die, dass wir uns hineinziehen lassen und schauen auf das, was lebt zwischen dem Vater und dem Sohn und wie der Geist selber uns in diese Wirklichkeit hineinziehen will. Ich glaube, das ist dieses Lauschen. Das ist das, was wichtig ist, was wir brauchen, dass wir hineinlauschen. Und dass wir dann aus dem heraus auch wirklich etwas erleben und etwas erfahren und dass wir aus dem heraus dann auch gestärkt werden, selber heil werden, gesund sind, weil das macht etwas mit uns, wenn wir Liebe, diese Atmosphäre von Annahme und von Liebe und Leben erfahren. Und dass wir aus dieser Atmosphäre heraus dann auch Möglichkeiten, ganz neue Möglichkeiten finden, wie wir mit uns selber, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch Hoffnung haben, einen Blick auf diese Welt und in diese Welt hineinwirken. Man könnte sagen, das sind jetzt auch wieder sehr schöne Worte über Liebe und das, was Gottes Wesen ausmacht und was seine Herrlichkeit ausmacht. Und die Welt sieht doch ganz anders aus. Und sie sah auch damals ganz anders aus. Weil nach Johannes Kapitel 17 kommt in Johannes Kapitel 18 der Weg Jesu nach Golgatha. Und da sieht man, wie Licht und Dunkelheit ganz, ganz eng beieinander sind. Und dass es kein Friede, Freude, Eierkuchen Leben ist, sondern wirklich die harte Realität, in die hinein Jesus dann auch seine Herrlichkeit und seine Liebe gibt. Aber das ist die Einladung auch heute Morgen was machen diese Worte Jesu mit uns? Er betet doch auch für dich und für mich. Er betet für uns. Und sein Wunsch ist, dass wir uns, dass die Liebe, die zwischen ihm und dem Vater ist, auch in dir, in mir, in uns ist. Und darüber können wir einerseits staunen, uns freuen und vielleicht auch ganz neu öffnen und sagen, danke Herr, das ist das, was ich wirklich zutiefst brauche, dass diese Liebe in mir lebt. Und das soll auch die Einladung sein, wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, dass wir uns ganz neu hineinziehen lassen in eine Wirklichkeit, die da ist, in eine geistliche Wirklichkeit, die da ist, in die Liebe Gottes, die wir aufnehmen dürfen und sagen, Herr, ich brauche diese Liebe in meinem Leben, damit ich sie auch dann weitergeben kann, wie du mich sendest in diese Welt hinein. Lasst uns miteinander beten und dann zwei Lieder singen und dann wollen wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Lieber Jesus, danke, dass du der bist, der uns im Blick hat, sich kümmert, uns wahrnimmt, so wie du deine Jünger damals wahrgenommen hast. Und dass du über uns gute Gedanken, heilvolle Gedanken aussprichst, weil dein großer Wunsch ist, dass wir an deinem Leben, an deiner Liebe, an dem, was du für uns geschaffen hast, wirklich immer mehr Anteil haben, Teilhaber werden an dem, was dir wichtig ist und was dein Geist in uns freisetzen will, an Liebe, an Leben, an anderen neuen Verhaltensmöglichkeiten in dieser Welt. Danke, Herr, dass wir uns dir hinhalten dürfen, auch mit dem, was wir sind und was uns ausmacht. Ob uns etwas betrügt, was wir an Schuld oder Versagen mitbringen, ob es Dinge sind, wo andere an uns schuldig geworden sind, wo wir auch vergeben wollen, loslassen, angesagt ist, ob es Hoffnungslosigkeit oder einfach Mutlosigkeit ist. Herr, komm du hinein mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit einer frischen Berührung deines guten Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass wir uns auch im Abendmahl darauf einlassen dürfen, dass du dich selber für uns hingegeben hast und noch einmal ganz neu schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist und wie gut es mit uns meinst. Bitte wirke du in unseren Herzen, Herr, und lass uns das mitnehmen und hören,